Ich erlaube mir erstmal ganz kurz was zu uns zu sagen. Meine Frau und ich, wir wohnen mit unserer großen Tochter und ihren drei kleinen Brüdern in Apolda, kommen vorher von Jena her und gehören zur Adventgemeinde in Jena. Dort haben wir unsere Aufgabe in der Pfadfindergruppe, die wir so vor 25 Jahren gegründet wurde. Und wir haben eine ganze Menge Kinder bei uns in unserer Gruppe, nicht nur aus unserer Gemeinde, sondern vor allem auch aus dem Wohngebiet oder halt aus der Stadt und darüber hinaus. Das ist eine Arbeit, die uns sehr viel Freude macht und wo ich letztlich auch über diese Arbeit, diese ehrenamtliche Arbeit, dann zu meinem Beruf gekommen bin. Ich bin vom Beruf Sozialarbeiter und bin für die Adventjugend unserer Verwaltungsgemeinschaft, also 5 Bundesländer, so als Pfadfinderbeauftragter bzw. für die Jugend zuständig. In diesem Zusammenhang habe ich mal eine Tour gemacht, eine Pfadfinder-Tour, und zwar mit etwa Leuten so im Alter 18 bis 25, so etwa Größenordnung 12, 13 Leute. Und wir wollten zusammen nach Finnland. Das heißt, wir sind mit dem Reisebus über Schweden nach Finnland getourt, mit der Fähre dann auch, und sind dann mehrere Tage durch, ich sag mal, absolute Pampa gelaufen. Eine kleine Karte dabei gehabt von dem Ausschnitt des Gebietes. Unser Ziel war dann ein riesengroßes Treffen gewesen mit etwa 3000 Pfadfindern so aus der Region Finnland, Schweden, Großbritannien, Polen und so weiter und so fort. Auf dieser Tour haben wir uns ein bisschen verschätzt, was so die Strecke anbetraf. Die ersten Tage ging das noch ganz gut, aber dann merkten wir, oh, es wird zeitlich knapp und die Strecke immer länger. Und so mussten wir dann die letzten 2 Tage richtig mal lochen. Und dann half es nur, dass der eine dem anderen geholfen hat. Rucksäcke wurden ausgepackt, Schlafsäcke nochmal verteilt auf die noch ein bisschen Kraftreserven hatten. Und dann wurde immer wieder eine Pause gemacht, weil die riesengroßen Blasen an den Füßen dann ganz schön geschmerzt haben. Da ist der eine oder andere doch ganz schön schwach geworden. Als wir dann auf diesem Gelände waren, war dann alles vorbei und die Strapazen waren dann auch überwunden. Wir haben ein tolles Treffen zusammen gehabt. Im Vorfeld dieses Treffens habe ich alle Informationen immer per E-Mail bekommen und alles in englischer Sprache. Und damit kommen wir nun schon zur ersten meiner Schwächen. Englisch fiel mir schon als Kind sehr, sehr schwer. Ich habe im Unterricht immer sehr viele Probleme gehabt mit dieser Sprache und mein Notendurchschnitt am Jahresende mit einer 2 oder 3 konnte ich immer nur durch solche Aktionen aufbessern, mich als Zehntklässler vor der Klasse hinzustellen und My Bonnie is Over the Ocean zu singen. Sehr peinlich. Da habe ich immer eine Mut 1 bekommen und das hat immer gut geholfen. Die zweite Schwäche, die ich habe, ist, wenn meine Frau abends hervorragend schnell einschläft und vom seligen Schlaf gesegnet ist, dann liege ich manchmal noch ewig lange rum und beschäftige mich mit Tagesthemen. Mir fällt es also manchmal etwas schwer, so Abstand zu gewinnen von den Tagesthemen, die einen so betreffen. Die nehme ich dann meist in die Nacht mit hinein. Was sind eure Schwachstellen? Was würdet ihr so als eure Schwächen einschätzen? Übrigens, es waren nur 2 von mehreren. Gehörst du eher zu den Starken oder eher zu den Schwachen? Wahrscheinlich ist das pauschal gar nicht so einfach zu sagen. Was heißt stark? Was heißt überhaupt schwach? Was sind die Kriterien, in denen wir so stark sein und schwach sein messen? Geht es um den Geldbeutel oder um die Muckis, um unseren Verstand oder gar um den Glauben? Was ist stark und was ist schwach? Ist es stark, große Töne zu schwingen, aufzutrumpfen und den anderen zu zeigen, was für schwache Kreaturen sie doch eigentlich sind? Stark waren nicht die Nationalsozialisten. Stark war aus meiner Sicht der Priester Maximilian Kolbe, der für einen anderen Mithäftling stellvertretend in die Hungerzelle ging und dort körperlich schwach wurde. Nicht der Stein ist stark, sondern das Wasser. Nicht das Schwert ist stark, sondern das Kreuz. Nicht der lange und breite Stacheldrahtzaun ist stark, sondern die vielen kleinen Brücken. Nicht der Hass ist stark, sondern die Liebe. Nicht der Satan, der Fürst dieser Welt, sondern Jesus Christus ist stark. Was ist stark und was ist schwach? Unsere Schwächen, das sollen die anderen ja möglichst nicht unbedingt immer so mitbekommen. Es gibt Situationen, da will man sich nicht unbedingt so, wie soll ich sagen, so peinlich machen. Also versucht man, das möglichst zu vertuschen und so hinzubekommen, dass man noch einigermaßen gut dasteht. Man macht sich ja auch ein wenig angreifbar, auch verletzlich, wenn man seine Schwächen zugibt. Der Apostel Paulus hat zu diesem Thema auch einiges geschrieben. Und ich lade ein, dass wir die Bibel aufschlagen und hier 2. Korintherbrief, Kapitel 12 miteinander lesen. 2. Korintherbrief und hier Kapitel 12. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 1. Gerühmt muss werden, zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, es kommt der entscheidende Text zumindest der Predigt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieses Wort hat der Apostel Paulus in einem seiner Briefe an die Korinther geschrieben. Es gab in der Stadt Korinth jede Menge Menschen, auch jede Menge fromme Menschen. Und manche haben auch so ein wenig wetteifert, wer denn nun so am besten dasteht, auch vielleicht den besten Glauben hat. Und sie haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, auf ihre Klugheit und ihre Redebegabungen. Und Apostel Paulus, ja, ich sag's mal so, hat es wahrscheinlich nicht ganz so leicht gehabt mit ihnen. Und in Korinther 11, Vers 6, da sagt er selber von sich, dass er nun nicht so gut reden kann wie andere Zeitgenossen. Was hat er den bedeutsamen Griechen denn auch anzubieten? Eine sehr einfache Botschaft. Eine Botschaft von einem Sohn des Zimmermanns, ein Kreuz und ein leeres Grab. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Paulus, er stellt die Maßstäbe auf den Kopf. Die Maßstäbe von stark und schwach. Weil uns diese Maßstäbe auch heute noch krank machen. Weil sie nur einseitig, oft nur einseitig auf Leistungsfähigkeit setzen. Diese Maßstäbe, die sich oft auch an Macht, Reichtum und Geld orientieren. Diese Maßstäbe, die uns leider im Alltag davon abhalten, ehrlich zuzugeben, dass wir auch Schwachstellen haben. Und Paulus möchte das. Er möchte ehrlich sein. Er spricht von einem Dorn oder einem Pfahl in anderen Übersetzungen in seinem Fleisch. Etwas, was ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Etwas, was er so als seine Schwachstelle angesehen hat. Es gibt verschiedene Meinungen, was dieser Pfahl oder dieser Dorn in seinem Fleisch bedeuten könnte, dieses quälende Leiden. Mir erscheint das im Augenblick nicht so entscheidend, so wichtig, was es nun wirklich war. Er wehrt sich dagegen, er sträubt sich dagegen, er will das irgendwie weghaben. Es belastet ihn. Hier stellt sich uns ein Paulus vor. Nicht der Paulus, der vielleicht so im Frommetest ziemlich gut abschneiden könnte, sondern ein Mensch, ja, der sich windet, der etwas gegen etwas ankämpft und auch es nicht besiegen kann. Sein quälendes Leiden. Was sind unsere quälenden Leiden? Das, was wir Gott immer wieder vorlegen. Vielleicht ist dein quälendes Leiden so eine große Lebensfrage. Etwas, was du vielleicht schon seit deiner Kindheit mit dir rumschleppst, wo du noch nicht so recht verstehen kannst, warum, weshalb. Vielleicht ist dein quälendes Leiden auch, dass du tatsächlich eine Krankheit hast, die dich am normalen Leben nicht teilhaben lässt. Einige von euch kennen meinen Vater. Mein Vater war zeitlang in unserer Gemeinde auch Gemeindeleiter gewesen. Und im Jahr 2000 wurde mein Vater krank. Er hatte eine Prostata-Operation gehabt, Prostatakrebs. Und während man ihn sozusagen richtig durchgecheckt hat, stellte man dann auch fest, dass er einen Tumor im Gehirn hatte. Diesen Tumor hat man dann auch operiert und während dieser Operation bekam mein Vater einen Schlaganfall. Und von dieser, sag mal, Dreierkombination hat sich mein Vater nicht mehr so wirklich richtig gut erholen können. Eine Zeit lang ging es dann noch, auch mit Logopädie und verschiedenen Hilfsmöglichkeiten. Aber so spätestens nach 5 Jahren war dann die Situation erreicht, dass mein Vater doch bettlägerig war, nur noch mit dem Rollstuhl transportiert werden konnte und dann auch immer weniger sprechen konnte. Mein Vater war eigentlich eine rege Person gewesen, so ein Hansdampf in allen Gassen, sag ich mal so. Gab kaum irgendetwas, wo er sich da nicht mit eingebracht hat, sei es beim Umbau unserer noch alten Gemeinderäume, damals im Planetarium, oder Predigten zu halten. Wir hatten so einen Zeltplatz gehabt, zum kleinen Ort in Nähe von Saalfeld. Da war mein Vater immer voll mit dabei und hat sich mit jedem unterhalten. Und das war immer so ein bewegter Mensch gewesen. Und jetzt auf einmal lag er sozusagen im Rollstuhl bzw. im Bett und konnte kaum was sagen. Unsere Kinder kennen Opa eigentlich nur sozusagen als schwachen Mann. Da mal ein bisschen, mit dem die Tränen kamen, wenn die Kinder kamen, aber eigentlich kaum was sagen konnte. 2010 ist dann mein Vater verstorben. Und so kurz nach der Beerdigung hat unsere Mutter dann eine Begebenheit erzählt oder gesagt, es muss wenige Tage vorher gewesen sein, da hat sie mit ihm so gesprochen. Das heißt, sie hat gesprochen und er hat so zugehört und genickt. Und zwar hat sie ihm einfach gesagt, wie wird es werden mit der neuen Erde. Und da hat sie einfach gestrahlt, hat er einfach gestrahlt. Da hat sie ihm erzählt, wie sie dann einfach über die Wiesen rennen können und sich mit allen möglichen Leuten unterhalten können und wie das sein wird, bei Gott zu sein. Und da war in seinen Augen so ein tiefes Leuchten gewesen. Wenn man so über 40 Jahre verheiratet ist, dann merkt man das miteinander, wie man so tickt. Und so im Nachgang finde ich das stark. Ich verwende mal das Wort jetzt einfach. Dass mein Vater nicht in diese Resignation eingeschlafen ist. Letzten 10 Jahre war ich ja ohnehin zu nichts mehr, Anführungsstriche, tauge. Was konnte ich schon groß tun? Ich konnte nicht mal Zeit für meine Enkel haben. Nicht mit ihnen reden und spielen und irgendwas zeigen und erklären. Nein, konnte ich einfach nicht. Sondern, dass er mit dieser Gewissheit eingeschlafen ist, bei Jesus zu sein, zur neuen Erde. Was ist stark und was ist schwach? Da relativiert sich das Ganze. Vielleicht ist dein quälendes Leiden, dass Zweifel sich in deinem persönlichen Glaubensleben breit machen. Vielleicht gerade zur Zeit. Dass es dich quält, wenn andere von ihren Gebetserfahrungen erzählen und es dir im Augenblick gerade schwerfällt, zu beten. Paulus rühmt sich ja dessen seiner Schwachheit. Er rühmt sich nicht, weil er etwas besonders gut kann, zum Beispiel Briefe schreiben oder rumreisen. Er rühmt sich, weil er schwach geworden ist. Warum das? Weil er sich an einem festhalten kann, den er in seinem Leben als Starken kennengelernt hat. Und dass es diesen einen in seinem Herzen gibt, Gott. Dass es reicht, ihn zu haben. Und so erinnert er sich an ein Wort, das Gott ihm gesagt hat. Und dieses Wort sagt Gott auch heute in unsere Situation hinein. Zu dir und zu mir, zu uns. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Gnade ist, wenn ich etwas verbockt habe und jemand sagt zu mir, es ist okay, ich habe dich entschuldet. Wenn mich jemand mit einem gütigen Blick anschaut und es so richtig gut meint. Wenn ohne meinen Verdienst etwas zu meinem Gunsten entschieden worden ist. Und Gnade ist nicht etwas Gönnerhaftes, sondern etwas Befreiendes. Diese Gnade ist uns Menschen durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, zuteil geworden. Gott rettet uns nicht durch uns selbst, durch unsere Begabungen, durch unsere Stärken, durch unser Frommsein. Er rettet uns durch Christus, durch dessen stellvertretendes Leiden und Sterben, durch dessen Auferstehung, dass wir das für unser Leben ganz persönlich annehmen dürfen. Das Kreuz als hölzerner Gegenstand wirkt so wie ein Orientierungspfosten im Durcheinander unserer Stärken und Schwächen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Deswegen ist Paulus stolz darauf, so schwach zu sein. Für mich und ich hoffe auch für dich ist es ein tröstliches Wort, weil es unser Leben auch dann verheißungsvoll macht, wenn es vielleicht scheinbar klein, unwichtig und unbedeutend erscheint. Wo ich so das Gefühl habe, auf der Verliererseite im Augenblick zu stehen. Gott ist hier mittendrin. Gott ist mittendrin in unserer Schwachheit. Es ist nicht unsere Schwäche, es ist oft unsere Stärke, die Gottes Wirken im Weg steht. Vermutlich kenne nicht nur ich diese Seite an mir, sondern es geht vielleicht euch ähnlich, dass wir versucht sind, alles selber in die Hand zu nehmen. Uns beweisen zu müssen, dass wir dies und jenes auch richtig alleine gut schaffen können. Dass ich im Tagesverlauf oft nicht danach frage, was Gott zu dieser jenen Anliegen meinen könnte. Dass ich schon meinen Begabungen und Erfahrung so stark eingebunden bin, dass sie nur zählen. Wie können wir erfahren, dass Gott in uns und durch uns wirken kann, wenn wir nur die Macher sein wollen? Gut, dass Gott auch ein gnädiger Gott ist, ein gütiger Gott. Er wendet sich nicht von uns ab, selbst wenn wir von unserer eigenen Stärke so selbst beeindruckt sind. Und ich bin im Rückblick dankbar für die vielen schwachen Momente, für genügend Situationen, wo ich nicht weiter wusste, wo ich keine Lösung gesehen habe, wo ich mich so richtig schwach auch gefühlt habe. Gott ist in den Schwachen mächtig. In meiner Schwachheit kann ich spüren, dass Gott Großes vollbringen kann. Ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben so Geschichten erlebt. So Geschichten, die er vielleicht sogar seinen Enkeln irgendwann noch erzählen wird. Ich habe so eine Geschichte. Und sie ist sozusagen fast so wie eine Beispielgeschichte für diese Predigt. Diese Geschichte soll bezeugen, dass Gott auch etwas Geniales bewirken kann, selbst dann, wenn wir uns so, na ich sag mal, peinlich fühlen und als Versager empfinden. Letztes Jahr im August, am 6. August 2015, habe ich in der Schweiz mich mit Daniel getroffen. Daniel ist ein bisschen älter als ich. Wir haben nach 23 Jahren seinen sogenannten zweiten Geburtstag gefeiert. Ich war zu dieser Zeit letzten Sommer mit Pfadfindern in der Schweiz gewesen und so hat sich das Treffen gut ergeben. Er wohnt etwa 30, 40 Kilometer von diesem Lagerplatz entfernt. Am 6. August 1992 waren zwei unerfahrene Anfänger wollten einen Gletscher besteigen, mein Kumpel und ich. Wir haben so ein bisschen Trockentraining gemacht in den Jenaer Bergen, wie man sich so abseilen könnte, wie das so aussehen könnte, so fiktiv, hatten aber eigentlich gar keine Erfahrung gehabt. Aber wir dachten, gut, dass wir ein anderes geschafft haben, könnten wir das vielleicht auch schaffen. Wir standen dann an diesem Morgen des 6. August vor einem großen Gletscher, der dann so bis auf Höhe von 3.600 Meter anstieg. Ein Gletscher von ungefähr 7 Kilometer Länge und 3 Kilometer Breite. Riesengroßes weißes Schneefeld. Nun, wir haben uns entsprechend angeseilt miteinander und sind dann hochgelaufen, erreichten dann auch nach einiger Zeit die kleine Berghütte unterhalb eines großen Bergs, dem Oberahorn. Ich will jetzt nicht in Details verfallen. Am nächsten Morgen sind wir dann schon sehr frühzeitig wieder weiter. Das Ziel war es, so mehrere Tage durch ein Gletschergebiet zu laufen. Also von einem Gletscher zum nächsten und dann immer weiter mehrere Hütten halt zu besuchen. Wir sind am nächsten Morgen weitergelaufen in das nächste Terrain und standen dann vor einem gewissen Nadelöhr. Da mussten wir durch, um dann ins nächste Gletschergebiet zu kommen. Und das war so ein Berg, da waren so links so große Gletscherspalten und rechts auch. Und da mussten wir durch und dann ging es so steil hoch. Und glücklicherweise war nur mein Kumpel da, denn ich begann auf einmal große Angstanfälle zu bekommen. Das war nicht wirklich schön. Das sah auch nicht unbedingt optimal aus. Ich muss da gejammert haben und gesagt, das geht überhaupt nicht. Bin zusammengeklappt, habe also richtig Angst gehabt. Mir lief der Schweiß runter, musste mich wirklich auch setzen und habe beim Besten gesagt, ich gehe den Berg da nicht hoch. Da kannst du machen, was du willst. Ich habe wahnsinnig Angst davor. Das war so als großer Bergsteiger nicht optimal. Mein Kumpel war aber sehr verständnisvoll und meinte dann, gut, dann müssen wir umkehren. Wenn das nicht geht, dann müssen wir umkehren, dann machen wir das so, ist in Ordnung. Wir sind wieder zurückgelaufen zur Hütte, mein Angstanfall hat wieder nachgelassen, aber ich fühlte mich ein bisschen komisch. So was Blödes. Wir kamen zurück zur Hütte und waren schon am frühen Mittag wieder bei dieser Berghütte gewesen. Da wir damals Studenten waren, hatten wir beide nicht unbedingt die Massen an Geld und dachten uns, na gut, diese Hüttengebühr, die können wir uns jetzt eigentlich auch sparen, ist sowieso ein bisschen jetzt für die Katz die Tour. Wir gehen wieder zurück bis zu der Stelle, wo wir eingestiegen sind, da stand das Auto von meinem Kumpel und da könnte man ein kleines Zelt da vielleicht so auf so einer kleinen Wiese übernachten. Gesagt, getan, inzwischen waren schon die ganzen Bergsteiger mit ihren Leuten hochgestiegen und haben die Hütte dann Quartier bezogen und wir wollten los. Und mein Kamerad bekam auf einmal Nasenbluten. So richtig heftig. Der hat richtig rausgeflossen wie nix. Und das ging so eine gute Dreiviertelstunde, so etwa. Dann war das gestillt und wir konnten dann doch loslaufen. Da gibt es nicht so richtig wirklich Wege, sondern man läuft einfach so seinen Weg dann irgendwie runter auf diesem großen weißen Feld und läuft und läuft. Und auf einmal haben wir ein Geräusch gehört, haben gesagt, was ist das, hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Gut, wahrscheinlich nur Gedanken. Sind wieder ein paar Meter weitergelaufen, vielleicht so 10, 20 Meter, wenn es langt, haben wir wieder ein Geräusch gehört und dann aus ein bisschen anderen Perspektive. Und kurz drauf, ein bisschen suchen, haben wir es dann schon entdeckt. Etwa so 20, 30 Meter neben unserer selbstgewählten Route fanden wir ein kleines Loch, etwa so groß. Schätzungsweise. Und zwar in den Gletschern gibt es oft so Spalten, die sieht man nicht. Die sind so V-förmig und dann gehen die oben zu und haben oben so eine kleine Schneebrücke, so groß etwa. Wenn man dann frühs langläuft, ist das alles in Ordnung. Dann, wenn man da so drauf tritt, passiert manchmal nichts. Aber wenn dann so die Sonne drauf drückt den ganzen Tag, dann können auch die ein kleines bisschen brüchig werden. Nun, was war passiert? Wir haben reingerufen und es kam eine Stimme zurück. Wir haben unser Seil reingelassen und merkten, okay, da steckt jemand 20 Meter tief in so einer Gletscherspalte drin. Und das mit unseren jener Bergsteigererfahrungen. Wir haben dann versucht, so mit Karabiner und Seilen da irgendwie einen Flaschenzug zu basteln. Naja, hat so halb mehr oder weniger funktioniert. Nach einer Stunde, ich will es jetzt nicht zu lange ausdehnen, haben wir ihn dann endlich aus dieser Spalte rausgehabt, in diesen kleinen Biwaksack reingesteckt und verschnürt, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Sind dann zu zweit wieder hoch zur Hütte gelaufen und haben dann den Rettungsdienst über den Hüttenwart anrufen können. Dann kam der Hubschrauber, hat es geholt und am nächsten Tag haben wir dann Daniel im Krankenhaus besucht. Daniel hat uns erzählt, dass er etwa so eine halbe, dreiviertel Stunde in dieser Spalte drin gewesen ist. Er war ganz allein, wollte nur mal so Nachmittagsspaziergang machen, ohne Ausrüstung, ist auf diese Spalte draufgetreten und ist halt reingefallen, so kurz oberhalb des Gletscherbaches. Dann kann man meinen, das ist Zufall. Für mich persönlich, in meiner Erfahrung und für dich, was ich so als junger Mensch da erlebt habe, war das eine ganz besondere Gotteserfahrung gewesen. Das wird mir auch niemand irgendwie abreden können. Wenn man auf 3 Kilometer fast eine Punktlandung macht, zur genau richtigen Zeit und vorher solche dummen Schwächeanfälle gehabt hat, da ist es für mich keinesfalls Zufall, sondern Führung Gottes. Für mich ist es so die Geschichte, wo ich erleben durfte, dass trotz Versagen, obwohl man sich so ein Stück gefühlt hat wie der Letzte und Angst gehabt hat oder im Augenblick meint, da läuft ja überhaupt nichts, warum jetzt zurück? Und das können wir auf ganz viele Beziehungen übernehmen, auf Gemeindesituationen, auf persönliche Berufssituationen, auf Familie, auf Erziehung, was auch immer ihr einsetzen möchtet, dass Gott auch da trotzdem dabei ist und dass er uns führt und dass er schon einen Plan hat, einen viel genialeren. Und uns war es im Nachgang völlig egal gewesen, dass wir diese Gletschertour, da die anderen Gletscher nicht mehr gesehen haben. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Dabei geht es mir nicht um eine falsche, ach, ich bin ja so schwach Mentalität, wo ich jedem auftischen muss, was für ein Würmlein ich denn nun bin, dass ich dies und jenes nicht kann. Ich kann damit leben, dass ich Englisch nicht unbedingt als Spezialsprache kann. Sondern es geht mir um eine Gott ist in mir stark Mentalität. Gott möchte nicht, dass wir ständig rumjammern. Wir dürfen uns auch freuen für Begabungen, über Dinge, die gelingen. Wir dürfen uns auch dankbar sein für Stärken. Doch unsere Stärken und Schwächen bekommen Bedeutung in unserem Leben, wenn Gottes Kraft durch sie hindurchstrahlt. Dann stehen nicht mehr meine Fehler, meine Schwächen und Vergehen, aber auch nicht meine Erfolge, meine Glanzpunkte, mein Ego im Vordergrund, sondern Gottes Gnade. Ihm dürfen wir uns anvertrauen. Das ermutigt, wenn wir auch mal uns schwach fühlen. Und es lässt uns aufrecht gehen, weil Gott selbst in uns stark sein möchte. Amen.